Dienstagabend, 20.15 Uhr. Sie wissen, Zeit für die Sommergespräche auf Puls 24 und auf Puls 4. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. Und was wäre diese Sendung ohne Sie? Das würde erstens überhaupt keinen Spaß machen. Und ich darf Sie auch wieder um Ihre Unterstützung und um Ihre Hilfe bitten. Sie sehen jetzt unten einen QR-Code eingeblendet. Da wollen wir natürlich ganz gerne von Ihnen wissen, wie Ihnen die Sendung gefällt und vor allem, wie Ihnen unser heutiger Kandidat gefällt. Er ist der Chef der größten Oppositionspartei, momentan in den Umfragen Dritter und möchte logischerweise als Erster durchs Ziel am 29. September bei der Wahl. Ich freue mich auf Andreas Babler.
Er ist roter Parteichef und gibt den Klassenkämpfer, sogar zur Faschingszeit. Er macht gern Musik für andere und andere gern Songs über ihn.
Immer Beef mit dem Burgenland, den Dorfchor zum Widerstand.
Vor über einem Jahr übernimmt der Dreiskirchner Bürgermeister eine zerrissene SPÖ. Wie er die Partei wieder in eine Regierung bringen will und ob er sich seinen neuen Job leichter vorgestellt hat, das erfahren Sie im Sommergespräch mit Andreas Babler.
Und jetzt darf ich Andreas Babler bei uns begrüßen. Gehen wir die paar Schritte ins Studio. Recht herzlich willkommen bei den Puls 24 und Puls 4 Sommergesprächen. 6. August, wie war Ihr Sommer bis jetzt? War überhaupt schon Sommer für Sie?
Na doch, abwechslungsreich. Also habe geschafft, vor kurzem einen 9-Tage Urlaub rauszuholen. Okay. Das war wichtig. Familiär. Das ist eine gute Zeit, die uns allen gut tut natürlich. Und jetzt frisch reloaded mit Batterien für den Wahlkampf bereit.
Letztes Jahr hat es Ihnen irre Aufregung gegeben um Ihren Urlaub, da waren Sie auf Zypern, glaube ich. Hat es eine Mordsdiskussion gegeben, in welchem Hotel Sie wohnen, was das kostet und so weiter und so weiter. Sind Sie da ein bisschen sensibler geworden? Überlegen Sie jetzt, was Sie buchen?
Aber wir haben es einfach geklagt, weil es einfach frei erfunden war und auch einstweilige Verfügung auch erwirkt. Aber das sieht auch, wie respektlos da manche sehr radikale Medien mit sowas umgehen. Ich habe recht, genauso mit meiner Familie ein paar Tage Urlaubszeit zu verbringen. Das tut uns allen miteinander gut und ist auch notwendig.
Aber haben Sie das Gefühl, Herr Babler, ist die Zeit ein bisschen affig geworden? Also wenn man denkt, einer Ihrer Vorgänger, Bruno Kreisky, Knieschanzüge, Roverfahrer. Ja? Also ein Sozialdemokrat kann auch auf Urlaub fahren und der kann genauso viel kosten, wie er bereit ist auszugeben, oder?
Ja, wir kämpfen ja darum, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Recht haben auf Urlaube. Wir waren die Partei, die ja geschaut hat, dass die Urlaubswochen auch verlängert worden sind, von 2 Wochen auf 3 Wochen, auf 4 Wochen, auf 5 Wochen. Insofern wissen wir ja, wie wichtig das ist, Regenerationszeit zu haben, einmal abschalten zu können bei dem Stress. Und das gilt für mich genauso wie für jeden anderen. Und das muss man auch verteidigen, wie man sieht, manchmal politisch.
Trotzdem, Sie sind ja eine Person des öffentlichen Interesses. Sie sind natürlich auch sehr viel auf Social Media. Ich habe gesehen, Sie waren mit Ihrer Frau aus. Das war Date Night. Auch das wurde gepostet. Wie sehr hat das Ihr Leben verändert, dass jetzt viele Menschen auch viel Privates von Ihnen wissen wollen?
Ja, ich finde, es ist eine Gratwanderung. Wir reflektieren das auch miteinander und machen sehr bewusst, ob wir etwas teilen in der Öffentlichkeit oder nicht. Das muss man machen. Man muss wissen, dass es sehr sensibel ist, was persönliche Daten anbelangt. Das ist auch das, was ich dem Jungen immer mitgebe, auch aufzupassen, was ihre persönlichen Daten anbelangt. Aber auf der anderen Seite denke ich mal...
Hat Ihre Tochter, Entschuldigung, diesen neuen, glaube ich, hat die schon ein Handy, oder?
Nein, die hat noch kein Handy.
Okay. Haben Sie noch durchgesetzt.
Ja, ja. Aber bei mir und bei meiner Frau ist es eigentlich eine Entscheidung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man politischen tätigen Menschen als Mensch kennenlernt. Und ich glaube, das ist wichtiger zu sehen, was hat der für Charakter, wie lebt er selbst. Und insofern gibt es halt ein paar Bilder.
Ihre Frau ist ja auch Politikerin aus der Branche. Schaut ihr heute Abend auch zu?
Ich glaube, sie schaut zu. Logischerweise ist absolut einer meiner wichtigsten Menschen im Leben, logischerweise.
Was ist dann nach der Sendung? Ist sie so besonders kritisch? Sagt sie so, mein Gott, da hast du wieder so schnell gesprochen und da vielleicht mal einen Punkt machen?
Ja, wir tauschen uns aus, wie das wahrscheinlich jeder tut in seiner Beziehung, über alles Mögliche. Natürlich auch über Politik. Die Karin ist ein starker politischer Mensch, die habe ich so kennen und auch lieben gelernt. Aber wir haben natürlich auch ganz andere Themen, über die wir sie austauschen, wie das halt in einer Beziehung ist. Und wenn sie funktioniert, dann kann man sie auf offener Ebene, auf Augenhöhe austauschen und so pflegen wir das auch.
Fällt es Ihnen leichter, die Kritik anzunehmen, wenn sie von Ihrer Frau kommt?
Ja, sie kennt mich natürlich ganz gut und sie hat sehr wichtige Etappen in meinem Leben begleitet. Sie hat gesehen, wie Krisen, große Krisen in dieser Republik managen haben müssen in meiner Funktion als Bürgermeister in der Stadt mit dem größten Flüchtlingslager und kann mich gut einschätzen und ich glaube, wir können uns gut austauschen und es funktioniert einfach. Und ich nehme die Kritik natürlich an. Und ich glaube, jeder ist gut beraten, meine ehrlich gemeinte Kritik bekommt, die anzunehmen und zu verwerten, um besser zu werden.
Sie sind sehr, sehr lange schon in der Politik, haben vorher aber in der Privatwirtschaft gearbeitet, bei Vöslauer. Hans-Peter Doskozil schreibt in seinem neuen Buch, dass er das Gefühl hat, er war vorher Polizist, dass es so Freundschaften, ich glaube, ich spreche sogar von Kameradschaften, dass es die in der Politik nicht gibt, dass er sie dort nicht so erlebt hat, wie zum Beispiel bei der Polizei. Können Sie dem zustimmen? Ist Politik wirklich so ein glattes Parkett, wo so die echten Freundschaften gar nicht stattfinden können?
Ich wäre verleitet, ja zu sagen, nachdem ich dieses Jahr erlebt habe, dass es natürlich oft wahnsinnig schmutzig zugeht, was Sie vorher gefragt haben, dass da einfach irgendwelche Falschmeldungen produziert werden und da sozusagen die Kommentare in Netzen. Ich bin selber weniger davon betroffen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber gleichzeitig habe ich schon Erfahrung gemacht und da liegt es wahrscheinlich am Charakter von Menschen, dass man schon Freundschaften pflegen kann. Mein bester Freund war zufällig auch, oder einer meiner besten Freunde, langjähriger Stadtpolizeikommandant, mit dem ich Freundschaft pflege. Aber natürlich auch in der Politik hat man Menschen, die über Jahrzehnte jemanden begleiten. Also ich glaube, es ist kein Widerspruch, es ist eher eine Frage, wie man sozusagen sein Freundesnetzwerk auch pflegt.
Haben Sie das Buch von Hans-Peter Doskozil gelesen, Hausverstand heißt?
Nein, ich bereite mir jetzt gerade vor, sozusagen mit allen unseren Expertinnen und Experten sozusagen dieses Land wieder mal in eine positive Richtung zu verändern. Da habe ich viel zu lesen, auch viel zu bearbeiten an Dokumenten. Ich glaube, das reicht mir momentan.
Aber so einfach mal reinzulesen oder vielleicht auch noch selber ein Buch zu schreiben. Ich meine, jetzt ist schon sehr, sehr knapp, aber normalerweise schreiben ja Spitzenpolitiker vor einer Wahl ein Buch.
Ja, aber ich mag mich auch nicht korsettieren lassen, dass ich so ein richtiger Spitzenpolitiker bin, wie man gewöhnt war. Ich mag ein bisschen abbrechen mit diesem Habitus und dann muss man ein Buch schreiben und dann ist man so unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist es nicht, was mich auszeichnet. Ich mag einfach hart daran arbeiten, dieses Land zu verändern. Das mag mich unterscheiden.
Wir haben ja in Interviews von Ihnen gehört, dass Sie selber auch Jäger sind. Ich glaube, Sie sind mit Ihrem Vater zur Jagd gekommen, haben mit 16 dann schon relativ früh die Prüfung gemacht. Das ist ja für meine Familie, gibt es auch ein paar Jäger, natürlich für viele Menschen eine unfassbare Leidenschaft, für Sie wahrscheinlich auch. Haben Sie auch eine eigene Waffe?
Ja, ich habe eigene Waffen, logischerweise. Ich habe ein großes Erbstück auch von meinem Onkel, der leider schon sehr lange verstorben ist. Also meine Familie hat natürlich auch Waffen in der Jagd und ich bin als Kleinkind eigentlich schon mit aufgewachsen mit Opa, Onkel und Papa. Und ja, leider in den letzten Monaten, wie man sich vorstellen kann, habe ich sehr wenig Zeit dazu.
Aber ölen Sie die auch und so? Ist das so Sachen,
ja,
die sich hier...
Ja, ich glaube, man muss alles gut pflegen, weil sonst wird es bald kaputt.
Es gibt ja in dieser Woche zwei ganz besonders große Events. Also das eine ist unser Sommergespräch.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste,
gell? Ja, ich bin froh, dass Sie das sagen. Und das zweite ist Taylor Swift. Ja. Ist in Wien. Und ich habe in der Zeitung gelesen, Sie sind Swifties. Sie sind Taylor Swift-Fan.
Ja, wie kann man nicht Taylor Swift-Fan sein oder Swiftie sein, wenn man zu Hause eine Tochter hat, die auch dafür sorgt, dass Taylor Swift ein wichtiger Bestandteil in unserem Familienleben ist. Aber ich bin allgemein sehr musikaffin. Also für mich spielt Musik immer eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Ja, zum Leidwesen manchmal meiner gesamten Familie, aber ich brauche Musik unbedingt.
Haben Sie Karten bekommen fürs Konzert? Kann er sich hingehen?
Ich habe keine Zeit, leider. Ja. Das ist unglaublich.
Ja, aber was hat denn Ihre 9-jährige Tochter, wenn Sie sagen, die ist jetzt in
ja,
der Zeit?
Die versteht das nicht, dass ich keine Zeit finde für das Konzert. Aber ich werde noch ein Konzert besuchen im Posthof in Linz Ende August, ein anderes. Ketka.
Also das heißt, nachdem Sie es Ihrer Tochter mitgeteilt haben, sind Sie vorm Spiegel gestanden und haben gesungen, it's me, I'm the problem, it's me.
Ja? Nein, shake it off.
Ja. Wie schaut es eigentlich aus? Kann Ihre Tochter verstehen, in welcher Rolle Sie momentan sind? Und auch welche, bitte nach Ihnen, welchen Belastungen, und ich meine, das hat ja erst angefangen, der Wahlkampf, welchen Angriffen Sie auch ausgesetzt werden, weil ich nehme an, das wird ja in der Schule auch besprochen werden, Ihrer Tochter, oder?
Schau, wir versuchen natürlich, meine Tochter rauszuhalten, weil man sehr sensibel umgehen in der Öffentlichkeit und keine Fotos und sie nicht mitzunehmen und viele andere Geschichten. Aber natürlich ist die Frage berechtigt. Ich habe aber schon als Bürgermeister einen Zugang entwickelt. Da ist ja auch so, wenn man in die Schulen kommt, dann gibt es ein Fest und dann ist es auf einmal so. Und ich sage, der Bürgermeister ist schon wichtig manchmal, er trifft große Entscheidungen und so ist es auch in der Bundespolitik und als Bundeskanzler wird es auch so sein. Aber stell dir mal vor, in der Schule fällt die Heizung aus, in dem Moment ist der Installateur genauso wichtig, weil der schaut, dass es wieder warm wird. Und das hat mit Respekt vor Arbeitsbildern und von Berufen zu tun, dass alle eigentlich einen guten Beitrag leisten.
Aber Sie sind eben halt der Bürgermeister in Dreiskirchen, bitte nehmen Sie gerne Platz, der den Installateur dann anruft, ne? Also Sie haben schon eine ganz besondere Rolle.
Eigentlich wird es die Schulleitung machen, nehme ich an. und es wird kein Bürgermeister brauchen. Aber man soll schon wissen, dass es schon große Entscheidungen gibt, die man selber zu verantworten hat in politischen Funktionen. Als Bundeskanzler sich bewusst zu sein, da macht man wichtige Entscheidungen, aber gleichzeitig schon Respekt haben, dass alle anderen Menschen einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Dinge produzieren, Dinge verkaufen, in der Gesundheitsversorgung arbeiten. Also das darf man nie verlieren.
Über das werden wir ausführlich reden. Andreas Babler heute zu Gast bei uns in den Puls 24 Sommergesprächen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz wichtige Stationen Ihrer Karriere an und dann sprechen wir gleich hier weiter im Studio.
Per Wohnmobil auf der Jagd nach Wählerstimmen. Mit diesem Plan zieht Andreas Babler gerade auf seiner Wahlkampftour durch alle Bundesländer. Noch vor rund einem Jahr ist es die eigene Partei, die er von seinen Ideen überzeugen muss.
Ich bin bereit, mit euch gemeinsam diesen geeinten Weg in die Zukunft zu gehen und mit euch ein unglaubliches Comeback der Sozialdemokratie zu feiern.
Babler wird Parteichef, doch das erhoffte Comeback bleibt aus. Die SPÖ sitzt im Umfragetief fest. Und das trotz vieler großer Wahlversprechen wie einer Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose, einer Arzttermingarantie innerhalb von 14 Tagen, einem Recht auf analoges Leben für Senioren oder einer 32-Stunden-Woche, die mittlerweile doch nicht mehr so bald kommen soll.
Es ist kein Skandal, dass wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, jetzt mit einer politischen Stimme. Es ist ein Skandal, dass wir 50 Jahre nicht darüber gesprochen haben.
Doch mit einigen seiner Ideen eckt Babler an. Nach wie vor auch in seiner eigenen Partei und nicht nur mit Hans-Peter Doskozil im Burgenland.
Muchitsch, Babler darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen.
Donauer geht zu Babler inhaltlich auf Distanz.
Doskozil richtet Babler aus, wüsste, was ich zu tun hätte.
Bissal mehr in die Mitte. Steirischem SPÖ-Chef Lang ist Babler-Kurs zu links.
Wenn man nach außen hin mit unterschiedlichen Stimmen spricht und sich so selber konterkariert, dann minimiert man natürlich die eigenen Wahlchancen. Und es ist ja nachgerade grotesk, dass die größte, formal jedenfalls größte Oppositionspartei in einer Zeit, wo eine Regierung aufgrund der multiplen Krisen ja schlingern muss, nicht vom Fleck kommt.
Andreas Babler ruft dennoch für die Nationalratswahl einen Dreikampf um Platz 1 mit ÖVP und FPÖ aus. Unmittelbar nach einem unverhofften dritten Platz bei der EU-Wahl.
Wir haben das geschafft, dass wir stabil vorgekämpft haben, dass wir ein stabiles Ergebnis haben.
Eine Selbsteinschätzung, die man im Burgenland nicht so stehen lassen will.
Ich sage in diesem Sinne alles Gute für die Nationalratswahl.
Andreas Babler, zu Gast bei uns in den Sommergesprächen. Nochmal recht herzlich willkommen. Wir haben jetzt gerade Hans-Peter Doskozil gesehen. Haben Sie ihn nach diesem Sage eigentlich angerufen? Haben Sie sich da bei ihm in Eisenstadt gemeldet? Ich meine, das ist ja alles andere als Unterstützung.
Nein, überhaupt nicht. Und ich konzentriere mich darauf, die SPÖ als Bundesparteivorsitzender zu führen. Die Rollen sind geklärt. Hans-Peter Doskozil, die ist im Landtagswahlkampf fürs Burgenland, hat entschieden, immer Teil der Bundesgremien sein zu wollen. Also insofern bin ich jemand, der Dinge zur Kenntnis nimmt, aber mich nach vorne orientiert. Und so mache ich das auch hier.
Würden Sie sagen, prallt das zu einem gewissen Teil auch schon von Ihnen ab?
Ja, nicht nur von mir. Ich glaube, es prallt bei vielen ab manchmal. Aber wie man gesehen hat, in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Wochen, hat die Sozialdemokratie jetzt schon verstanden, dass wir mit einer Stimme sprechen. Und das ist wichtiger, um eine Wahl zu gewinnen, logischerweise.
Es gibt ja noch eine Stimme, die wir auch immer wieder hören, die Sie auch immer wieder hören. Das ist Georg Dornauer aus dem Westen Österreichs, aus Tirol, der sich auch immer wieder zu Wort meldet. Der musste sich dann sogar mal entschuldigen, da haben Sie Wert drauf gelegt. Der hat mit Ihnen nicht nur die SPÖ-Mitgliedschaft gemeinsam, ist auch Jäger, und zwar begeisterter Jäger. Haben Sie mal überlegt, mit ihm auf die Jagd zu gehen, um das wirklich mal in der Ruhe und in einem ganz anderen Umfeld zu besprechen?
Ich glaube, wir haben dieselben Ziele, was leistbaren Wohnraum anbelangt, was sozusagen die Ungerechtigkeiten in der Bekämpfung anbelangt, wenn wir um Steuergerechtigkeit sprechen und um Teilhabe für alle in diesem Land. Das sind die wichtigen Themen, Gesundheitsversorgung, all das. Und das eint uns eigentlich in der Sozialdemokratie. Er ist Landeshauptmann Stellvertreter in einer Koalition in Tirol und so bewertet das auch.
Aber Sie sind der Chef der SPÖ und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die reingrätschen, die Ihnen das Leben, ich möchte es mal diplomatisch formulieren, nicht unbedingt leichter machen. Kann man so überhaupt der Wahl gewinnen?
Ja, kann man natürlich, aber man darf nicht vergessen, wir haben einen guten Prozess hingelegt, bei all den Stimmen, die man finden wird. Und es werden ja oft die Leute gezielt gesucht, auch von Medien, die was Kritisches sagen, weil das sind die spannenden Stimmen. Und wenn man es nicht in der ersten Reihe bekommt, dann bekommt man es manchmal in der zweiten oder in der dritten Reihe. Man telefoniert halt so lange, bis man was kriegt. Aber in den Grundzügen ist die Sozialdemokratie klar aufgestellt. Wir haben die Hauptthemen für alle einstimmig beschlossen, mit denen wir im Wahlkampf Österreich verändern wollen. Und das ist schon eine gute Bewegung, auch wenn man denkt, wo wir vor anderthalb Jahren gestanden sind.
Haben Sie jemals einen Anruf von Pamela Rendi-Wagner bekommen, die Ihnen jetzt vielleicht sagt, jetzt weißt du, wie es mir gegangen ist?
So ein Gespräch hat es nicht gegeben, aber ich habe sie getroffen bei einem Geburtstagsfest von Heinz Fischer.
Ich möchte mit Ihnen ein Thema ansprechen, das für viele Wählerinnen und Wähler ganz besonders wichtig sein wird. Bei der Wahl ist das Thema Migration und vergangene Woche hat es ja Aufregung gegeben um diese insgesamt 9-köpfige syrische Familie, anerkannte Asylberechtigte, die 4.600 Euro im Monat vom Staat bekommen. Was war Ihre erste Emotion, als Sie diese Schlagzeilen gelesen haben?
Ja, dass ich gewusst habe, dass das schwer nachvollziehbar ist, wenn man so eine Summe kriegt. Ja. Irgendwie sind alle Leute, die gearbeitet haben oder arbeiten. Ich habe selber in der Privatwirtschaft gearbeitet, weiß, wie hart es ist, wenn man dann seinen Lohnzettel anschaut und weiß, was für Arbeit dann ist. Und dann sozusagen blickt man nicht darüber hinweg, dass das halt, wie Sie sagen, selber 7 Kinder und 2 Erwachsene sind, 9, dann durchdividiert und dass trotzdem die Summe einfach überbleibt. Und das ist die Mindestsicherung. Und ich mag es einfach aufmachen, was passiert in so einem Moment, wenn so ein Fakt in den Medien ist, dass manche dann versuchen, Stimmung zu produzieren. Und das ist das, was ich eigentlich schon erwähnen will. Wenn man, ich hätte sogar ein paar Beispiele mit, ich glaube, sie aber eh im Kopf, es ist so arg sind, wenn man dann in die sozialen Netzwerke reinschaut, wenn man dann Facebook-Kommentare liest und dann wird von Parasiten, die weghören, über Tiere gesprochen, über Gesindel, das weghört und meint aber auch gleichzeitig, diese Kinder, die rechtmäßig im Land sind, die Teil unserer Gesellschaft sind, die auch bleiben werden, verliert komplett den Kontext, dass man schauen muss, dass die nicht in der völligen Armut und Perspektivenlosigkeit landen, weil das führt zu Problemen. Und gleichzeitig mache ich dann den großen Punkt dazu, dass ich sage, ja, diese Mindestsicherung ist eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein können in Österreich, dass es sie gibt, die wahnsinnig vielen zigtausenden Menschen täglich hilft, über die Runden zu kommen. Die meisten arbeiten ja und haben aber zu wenig Einkommen. Das wäre vielleicht einmal der Diskussionspunkt, dass sie Aufstockungsbeiträge brauchen in der Mindestsicherung. Und wir haben jedes 5. Kind in diesem Land in Armut. Und deswegen hat die Sozialdemokratie mit mir auch dieses Programm vorgelegt, dass man Kinderarmut wirksam
über das reden wir gleich. Mir geht es ein bisschen um die Stimmungslage. Ich weiß nicht, ob Sie Hubert Patter gelesen haben in der kleinen Zeitung, der gesagt hat, das ist keine Neiddebatte. Wir alle sind uns klar, die wir Steuern zahlen, dass man natürlich Menschen hilft, die das braucht. Aber es ist einfach schwer zu verstehen. Welches Signal haben Sie für eine Familie, wo er ganztags arbeiten geht und die Frau, sagen wir, halbtags und die niemals auf diese Summe kommen und die dann von ihrem Geld ja auch noch Steuern zahlen, mit dem zum Beispiel die Mindestsicherung finanziert wird. Was haben Sie Verständnis dafür, dass diese Menschen sich wahnsinnig ungerecht behandelt fühlen? Und welche Antwort haben Sie die?
Absolut, ja. Verständnis dafür, wenn man diese Summe sieht. Das habe ich ja gerade vorher gesagt, dass sich das niemand erklären kann, wenn man rein die Summe sieht. Und wenn man dann draufschaut und sagt, okay, das sind 500 Euro im Monat vorgesehen pro Person für Wohnen, für Essen, für Kleidung und vieles andere und Teilhabe in der Gesellschaft, dann differenziert das sich. Aber zeitgleich muss man sagen, wir müssen schauen, dass Einkommen einfach wieder so hoch ist, dass die Löhne so hoch sind, dass man davon gut leben kann, dass man sich was aufbauen kann. Und das ist die Sozialdemokratie die einzige politische Kraft in diesem Land. Erinnern Sie sich zurück an die Lohnauseinandersetzungen, die wir erlebt haben. Die Sozialdemokratie die einzige Kraft, die gesagt hat, man braucht auch Löhne, von denen man leben kann und von denen man sich sogar was sparen kann, was aufbauen kann.
Sie haben die Kindergrundsicherung schon erwähnt. Das ist ein Thema, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Das haben Sie gemeinsam mit der Volkshilfe präsentiert. Haben Sie sich schon mal durchgerechnet, wenn das so kommt, wie Sie das ganz gerne hätten, welchen Anspruch diese Familie dann im konkreten Fall hätte?
Na, ist schwer durchzurechnen, weil die Kindergrundsicherung ist ja eingebettet, dass wir nicht über 5 Familien reden. Das sind ja Ausreißerfälle mit 11 Personen. Die gibt es in Österreich sehr wenige. Ich glaube 5 oder 6 in Wien, wenn ich richtig informiert bin.
140 gibt es in Wien, die
sie aber die Mindestsicherung komplett nicht arbeiten gehen. Aber das ist die Frage, wo ich nachdenke, dass ich sage, es gibt eine andere Dimension. Die Kindergrundsicherung ist dazu da, dass man Kinderarmut in Österreich abschafft. Und das sind eine größere Zahl. Da reden wir nicht über 5 Familien, sondern über jedes 5. Kind in diesem Land, in Österreich, heute, 2024, das armutsgefährdet, ausgrenzungsgefährdet ist oder schon in Armut lebt. Und diese Kindergrundsicherung würde diese Kinderarmut strukturell in Österreich abschaffen. Deswegen haben wir viel Herzblut reingelegt, viel Expertise reingelegt, dass wir Kindern allen eine Perspektive geben aus ihrer Sicht. Daraus. Das ist mir immer wichtig, aus der Kinderrechte-Sicht ihnen alle Chancen im Leben zu geben.
Wir haben Experten gefunden, die das mal durchgerechnet haben, dieses Beispiel. Also wenn das mit der neuen Kindergrundsicherung wäre, dann käme diese Familie auf 6.800 Euro. Also ich glaube, das ist ein Betrag, der dann fast überhaupt nicht mehr zu erklären ist. Ne?
Also ich könnte das nicht nachvollziehen, dass diese Summe sind, weil sehr isoliert betrachtet wird. Was wäre die Sozialdemokratie in dieser Situation? Was wäre ein Land, wenn die Sozialdemokratie regieren würde? Dann wäre der Mietzuschuss nicht so hoch, weil die Mieten nicht durchgaloppiert ist. Wenn wir die Mieten gedeckelt hätten, wäre er viel geringer. Der Vater würde wahrscheinlich arbeiten gehen, weil wir Beschäftigungsgarantien haben, wenn wir es einem ermöglichen, auch arbeiten zu gehen. Der wird nicht Steuergeld kosten, sondern der wird sogar Steuergeld zahlen. Also insofern kommen wir wahrscheinlich auf einen niedrigeren Beitrag. Wenn man sieht, was die Sozialdemokratie eingebettet in diesem Land vorhat, dass wir weniger Leute in der Mindestsicherung haben und dass auch konkret wahrscheinlich in diesem Fall dann man arbeiten gehen würde, nicht so viel Zuzahlung kriegen würde und gleichzeitig auch ein gratis Kindergarten und Mittagessen warmes und ein kostenloses, so wie für alle Kinder in diesem Land garantiert wird, dann wird der Betrag ganz anders ausschauen. Nämlich das, dass er weniger kostet dem Steuerzahler, sondern dass man sogar Steuern kassiert.
Wenn wir trotzdem mal bei dem ganz konkreten Fall bleiben, weil das so häufig diskutiert wird. Clemens Neuhold vom Profil hat gesagt, diese 4.600 Euro, um die es geht, das ist ein zweifaches Jahresgehalt in Syrien, wenn man das umrechnet. Ja? Also das heißt, stimmen Sie dem zu, dass diese Sozialleistungen, die natürlich auch bekannt sind, schon so ein bisschen eben diesen Pull-Faktor auslösen können, dass Menschen vermehrt nach Österreich kommen? Weil Sie wissen, hier gibt es ein gutes System.
Also wir entscheiden ja in Einzelfallprüfungen, ob jemand Asylgrund hat oder nicht. Und ich bin nicht der Richter und ich bin nicht der Gesetze interpretiert. Wir wissen allerdings politisch, wenn wir schauen, dass Menschen aus Syrien, die gekommen sind und jetzt teilberechtigterweise, sie haben einen Bescheid bekommen, also es gibt eine Instanz, die das beurteilt, das bin nicht ich und sind andere Politiker, sondern da gibt es Fluchtgrund. Und damit ist dieser Mensch hier berechtigt, da zu sein. Und ich glaube, das ist die Betrachtungsweise, die es geben muss und gleichzeitig zu schauen, und das ist die Sozialdemokratie, wann die Menschen hier bleiben, dass man möglichst schnell, und ich habe jetzt präsentiert einmal, dass wir einen Spurwechsel brauchen, dass die Leute, die hier in dem Land sind, möglichst schnell Deutschkurse konsumieren müssen, gleichzeitig Berufschecks machen und relativ schnell in die Erwerbstätigkeit wollen. Das wollen wir in Österreich, alle, die uns zuschauen, wollen das, dass die Leute nicht Steuergeld kosten, sondern auch Steuern zahlen können, weil sie auch Teil werden in der Wirtschaft, im Prozess.
Aber wenn wir uns die momentane Situation anschauen, schauen wir uns Wien an, schauen wir uns die Schulen an, Sie haben es gerade besprochen, Volksschulen in Wien, ein Drittel außerordentliche Schüler, weil sie einfach kein Wort Deutsch können.
Mhm. Ich darf einmal antworten, ich mag es noch ein bisschen überdeutlicher sagen. Was sagen uns die Lehrerinnen und Lehrer, wenn ich mit ihnen rede? Dass sie allein nicht gelassen werden, dass sie in Schulklassen unterrichten müssen, wo 25 Kinder sitzen, manchmal mit 4, 5, 6 verschiedenen Sprachen, mit unterschiedlichen Kulturzugängen, die sie haben, mit wenig Deutschkompetenz und dass sie allein nicht gelassen werden von dieser Regierung.
Wer hat sie allein gelassen, die Politik?
Die Schwarz-Blaue, die alle Stützkräfte zum Beispiel angeschafft haben und die jetzt dann daraus politisches Kapital schlagen wollen. Und ich würde schauen, dass genug Stützkräfte da sind, dass man schaut, dass die Kinder auch Deutsch können, weil dann braucht man sich nicht beschweren, dass sie im Schulhof nicht Deutsch sprechen. Dass sie also
stört Sie das, wenn die Schulhof nicht Deutsch sprechen?
Nein, aber es verhindert sozusagen die einzige Möglichkeit. Wenn man nicht Deutsch lernt, dann wird es schwierig. Und die Lehrerin ist alleine gelassen. Und ich stehe da an der Seite aller Lehrerinnen und Lehrer, die das ja uns allen ganz bildhaft darstellen können, was es heißt, dass man diese Probleme produziert hat. Und ich sage, alles Integrationsmaßnahmen zurückfahren. Bei Menschen, wo wir wissen, die werden hier bleiben, und gleichzeitig sich dann über die Probleme beschweren, die daraus entstehen. Das ist keine Politik. Die macht weder Österreich besser, noch macht es sicherer. Da gibt es eine Perspektive für die Menschen, dass sie da Teil der Gesellschaft werden können.
Reden wir ein bisschen über Vermögens- und Erbschaftssteuern. Finden Sie es unmoralisch, dass es Menschen gibt, die 1.000 Millionen Euro besitzen, die Milliardäre sind?
Naja, ich könnte Ihr Argument von vorher aufgreifen und sagen, was ist damit, das soll keine Neiddebatte sein, sondern es soll ja ein nüchterner Befund werden, dass es einige einfach richten können und weniger beitragen als diejenigen, die jeden Tag in der Früh aufstehen und ihre Leistung bringen, weil sie arbeiten können. Und wenn man sich anschaut, dass ein Durchschnittsverdiener, ein kleiner, mittlerer Unternehmer, ein Angestellter, ein Arbeiter, im Zuge seines Erwerbslebens Steuern abliefert, die um die 40% ausmachen aus seinem Lohn und die Superreichsten maximal auf 20-22% kommen, da sieht man, dass was falsch läuft in dieser Republik.
Man könnte aber auch die Abgabenquote massiv senken.
Ja, man könnte sie mal dort erhöhen, wo sie es manche richten können und sehr wenig bis gar keine Steuern zahlen, weil sie richten können. Und ich sage Ihnen jetzt einmal was, wir haben eine Situation in Österreich, wo 5 einzelne Familien so viel besitzen an Vermögen wie die Hälfte der österreichischen Bevölkerung im unteren Drittel, also im unteren Einkommenssituation. Das heißt, 4,5 Millionen Menschen verdienen so viel wie 5 Familien in der Republik. Das ist wie in der Monarchie, nur dass man ein bisschen ein Gespür kriegt, von was wir da reden. Und deswegen braucht es einen kleinen solidarischen Beitrag, damit einfach auch Gerechtigkeit herrscht. Und das ist ganz wichtig.
Schauen wir uns eine Familie ganz genau an, und zwar Didi Mateschitz. Bis seinem Tod war der reichste Österreicher, Red Bull-Gründer, hat unglaublich viel investiert. investiert in Österreich, zum Beispiel in Spielberg, hat die Formel 1 zurück nach Österreich gebracht, 60 Millionen Euro in die Gegend investiert, in die Renovierung von Häusern und so weiter und so weiter. 37 Millionen Euro Wertschöpfung, sagt man, bringt das. Viele, viele Veranstaltungen, Lienz, den Dolomiten, man macht da und so weiter und so weiter. Wir haben, das wird sich als Fußballfan wahrscheinlich auch freuen, einen Fußballverein, der in Europa mitspielt. Auch das ist möglich. Kann man sagen, ist Didi Mateschitz, obwohl er Milliardär ist, ein großer Österreicher, ein Mann, der viel für Österreich getan hat?
Ja, sicherlich. Jeder bringt seine Leistung und ich habe einen großen Respekt und ich befinde mich auch im Meinungsaustausch mit den führenden CEOs in Österreich, wo ich mich regelmäßig treffe, was wir schauen müssen, wie man auch heutiger die Transformation, die gerade stattfindet, im Wirtschaftsbereich nicht verschläft, was es braucht und was unser Angebot dazu ist, dass Österreich ein moderner Wirtschaftsstandort da in ein paar Jahrzehnten ist und nicht sozusagen diesen Prozess verschläft und keine Beschäftigten mehr haben.
Sie wollen und das Vermögen besteuern, also sein Sohn, sein Erbe? Ja,
natürlich, wir haben doch ein internationales Zeugnis knapp, dass wir Vermögen am wenigsten besteuern, im untersten Drittel im OECD-Bereich. Das sind ja keine sozialdemokratischen Befunde, sondern internationale Experten. Wir haben sämtliche Institute, wir haben die EU-Kommission, die uns bestätigen, Vermögen ist zu gering besteuert in Österreich und der Faktor Arbeit ist zu hoch besteuert. Ich mag den umgekehrten Weg gehen, ich mag das Vermögen gerechter besteuern. Es wird keine Hochbesteuerung, es wird ja niemand ärmer, sondern der Vermögenszuwachs wird noch ein bisschen eingebremst sozusagen. Also es wird ja niemand ärmer dadurch bei so defensiven Sätzen. Und gleichzeitig mag ich schauen, dass wenn Menschen arbeiten gehen, dass sie mehr im Geldbeutel haben, sprich, das Faktor Arbeit
entlastet wird. Aber haben Sie nicht Angst, dass solche Leute und ihre Unternehmungen dann Österreich verlassen können? Weil auf der anderen Seite sind diese Milliardäre, zum Beispiel Mateschitz, eine halbe Milliarde allein an Köst jedes Jahr in Österreich bezahlt, der ja auch hier einen Betrieb am Laufen hält, die Arbeitsplätze schafft.
Ja, wenn Sie vorher über seinen Reichtum gesprochen haben, dann wird trotzdem noch einiges überbleiben anscheinend, und sonst würde der Reichtum nicht zustande kommen können. Und im Gegenteil, ich sage Ihnen nochmal, wohin sollen die Superreichen fliehen? In ein Land wie Schweiz, die 9 Milliarden Vermögensbesteuerung hat, in ein Land wie Deutschland, das höhere Vermögensbesteuerung hat. Also insofern, Österreich hat die niedrigsten Vermögensbesteuerungen. Also es gibt da keinen Grund, woanders hinzugehen, was dort besser gibt, wenn wir ja am untersten Viertel oder am untersten Fünftel der Vermögensbesteuerung sind. Ich glaube, es braucht mehr Fairness in diesem Land und ich sehe es nicht ein, dass wir diejenigen, die arbeiten gehen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, immer besonders viel zahlen müssen. Und diejenigen, wenn sie die Köst angesprochen haben, die Milliardengewinne einfahren, einfach nur Steuergeschenke braucht, bekommen in Milliardenhöhe. Das ist nicht mehr Politikzugang.
Aber zahlen nicht deswegen so viel, weil der Staat auch so viel Geld ausgibt?
Der Staat gibt Geld aus, dort wo es sinnvoll ist und wo es der Bevölkerung zugute kommt. Und jetzt haben wir gerade eine Periode gehabt, einer Regierungspolitik, die aufgeflogen ist, wo einige sich richten haben können. Da meine ich nicht nur Benko, aber Benko ist halt das System, ja, das halt hofiert worden ist von der Politik und eigentlich uns allen als Steuerzahler einen ordentlichen Schaden hinterlassen hat. Aber gleichzeitig haben sie es die Superreichsten einfach gerichtet. Sie haben auch die Gewinne gemacht in der Krise, während die meisten in Österreich, die überwiegende Teil der Bevölkerung, hat in der Krise zahlen müssen. Und andere haben sie es gerichtet. Und das verstehen wir nicht, dass sie eigentlich die höchsten Gewinne gegeben hat, auch gerade in der Krise, wo alle gelitten haben darunter.
Wenn wir gerade bei Benko bleiben, größte Pleite in der Zweiten Republik. Haben Sie eine Erklärung für dieses Totalversagen auf allen Ebenen?
Ja,
wir haben nur bis um 9 Zeit, das muss ich ein bisschen einschränken in der Analyse.
Also ich verstehe es nach wie vor nicht, wie das passieren kann, dass die ÖVP den so hofiert. Ich kann mich auf diese Presseaussendungen erinnern, was das für eine super Wirtschaftskompetenz der ÖVP ist, den Benko ins Land zu bekommen. Und gleichzeitig dann Millionenförderungen ausgeschüttet haben, die Filetierung, die in Österreich möglich ist, dann noch zusätzlich Gewinn zu machen und gleichzeitig damals 1.900 Arbeitslose zu produzieren. Das ist die Wirtschaftskompetenz. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum die Politik hier zusieht. Und mein Vorschlag ist ganz konkret, dass in Zukunft er mit seinem Privatvermögen haftet. Finde ich doch einen Wahnsinn, der lässt uns sitzen auf einer wahnsinnigen Summe Geld, das wir beide und alle unsere Zuseherinnen und Zuseher zahlen müssen und wird nicht mal haftbar gemacht.
Waren es vielleicht auch die Berater, einen davon kennen Sie ja ganz gut?
Ja, es wird schon langsam ein bisschen fad,
diese Beratergeschichten.
Wir sprechen alle Investitionen gemeinsam, diskutieren das ausführlich, analysieren die Chancen und Möglichkeiten. Ich werde ja auch dafür bezahlt, dass ich ihn berate und als Aufsichtsratsvorsitzender ein waches Auge darauf habe, dass das Geld auch gut eingesetzt wird.
Alfred Gusenbauer, der richtige Mann zur richtigen Zeit?
Ja, eher die Verantwortlichkeit, da kann man gerne drüber nachdenken, man, das ist lustig, da ist jetzt eine Aussendung. Aber ich würde mal sagen, wichtig ist, dass man diejenigen zur Verantwortung zieht, die so ein Systembinker ermöglichen, ja. Und das ist die Politik, ja. Und das war die ÖVP federführend, und das wird es unter mir nicht mehr geben.
Sie haben es gerade, wir blenden es jetzt ein, das haben Sie mal über Alfred Kusenbauer gesagt, das ist 24 Jahre her, wenn wir jetzt schnell zurückrechnen, da haben Sie sogar in der Aussendung noch Ihre private Telefonnummer mit angegeben, die haben wir natürlich rausgelöscht, ja. haben Sie sich einfach in Kusenbauer getäuscht?
Ja, damals war sicherlich eine Fehleinschätzung, weil ich nicht vorhersehen kann, wie sich jemand entwickelt in der Frage, was er in seinem privaten Leben macht. Aber er macht ja nichts Unrechtes, er verdient Geld, aber es ist moralisch nicht mein Zugang, und das habe ich auch oft genug gesagt. Aber eigentlich muss ich mich darüber unterhalten, was die Leute sind, die Benko ermöglichen. Das sind nicht die Berater, sondern diejenigen, die die Gesetze zulassen, dass wir alle immer die Zeche zahlen, wenn einige sie bereichern. Und das war nicht der Kusenbauer, sondern das war diese Regierung beispielsweise.
Aber Hilfe ist in Alfred Kusenbauer in diesem Wahlkampf keine?
Ja, Hilfe. Was ist Hilfe? Immer, ich brauche keine Hilfe. Ich werde diese Wahl auch so gewinnen mit der SPÖ.
Herr Babler, schön, dass Sie bei uns sind. Wir machen eine ganz, ganz kleine Pause. Und dann reden wir hier noch ausführlich weiter im Puls 24 Sommergespräch. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Und Sie wissen, wir haben den QR-Code für Sie eingeblendet. Und da wollen wir natürlich ganz gerne Ihre Meinung zur Sendung wissen. Und im Anschluss an diese Sendung gibt es ja dann auch auf Puls 24 eine ausführliche Diskussion und eine Analyse zu dieser Sendung. Andreas Babler, Spitzenkandidat der SPÖ bei uns im Studio. Herzlich willkommen zu den Sommergesprächen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie wissen, ein Teil unserer Sommergespräche ist die künstliche Intelligenz. ChatGPT möglicherweise auf Ihrem Handy, auch auf dem Handy Ihrer Tochter, das sie noch nicht hat. Verwenden Sie künstliche Intelligenz schon für irgendetwas?
Nein, selber nicht. Nein, überhaupt keinen Zugang dazu. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, wie es funktioniert. Und ich beschäftige mich eigentlich eher darum politisch, wie wir schauen können, wie man das demokratisch kontrolliert, nämlich die Eigentümer und was für Interessen dahinter stehen. Also ich glaube, da braucht es gute Regeln, die uns Menschen schützen. Das ist das, wo ich mich politisch auseinandersetze mit künstlicher Intelligenz.
Jetzt setzen wir uns auseinander. Wir haben die künstliche Intelligenz gebeten, eine Frage an Sie zu formulieren. Und da gibt es einen sogenannten Prompt, ja, heißt das. Und da stellen wir die Aufgabe an die künstliche Intelligenz. Ja. Und sehr überschaubar für uns alle. Bitte formulieren Sie eine Frage oder formuliere eine Frage an Andreas Babler, die ihn überraschen wird. Das war die Aufgabe. Und jetzt okay. Kommt die Frage, die Sie hoffentlich überrascht. Hier ist sie.
Wenn Sie eine historische Figur zum Abendessen einladen könnten, wer wäre das und welche drei Fragen würden Sie dieser Person stellen?
Sie können sich ruhig Zeit lassen, ja. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Frage von der künstlichen Intelligenz. Da warten Sie bei der Antwort viel länger als bei meinen Fragen, aber okay, so ist es halt. Ja,
die Aufgabe war ja unerwartet zu stellen, aber Scherz. Bau da vorne ein paar Menschen ein, mit wem ich mich historisch noch treffen würde. Also aus dem Bauch heraus, Nelson Mandela wäre jemand, mit dem ich mich treffen würde. Und über die Fragen, die ihm stellen wird, wie man schafft, dass so einer Situation, die so mit einem persönlichen Druck, mit persönlicher Verfolgung, einfach die Härte zu haben, die Toughheit zu haben und auch sich nicht abbringen zu lassen von dem Weg. Das sind eigentlich eh schon drei Fragen in einem, aber das ist schon eine gewaltige Geschichte, die Nelson Mandela in Südafrika gemacht hat, mich wahnsinnig stark beeindruckt. Also eine Verantwortung zu übernehmen für Verbesserung von so vielen Millionen Menschen.
Und über so lange Zeit das auch durchzuhalten, ne?
Ja, aber vor allem die persönliche Verfolgung und der persönliche Druck mit all den persönlichen Leidensgeschichten dazu. Also das ist schon beeindruckend. Wäre eine Person, die mir da ganz vorne einfallen wird.
You can be the captain of your soul, hat er immer wieder gesagt. Auf diese Frage, das hat man den Film auch gesehen, dass es darum geht. Das war die künstliche Intelligenz. Ich sage Ihnen jetzt, was der Vorschlag gewesen wäre, wenn die künstliche Frage beantwortet. Ja. Also eine interessante Frage. Okay, Andreas Babler könnte möglicherweise eine historische Figur wählen, die ihn, ich lese es vor, sonst sind wir nicht fertig, die ihn politisch oder persönlich inspiriert hat. Vielleicht würde er jemanden wie Nelson Mandela wählen.
Wirklich?
Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja.
Okay, das ist okay. Ein bisschen...
Ja, macht Ihnen Sorge ein bisschen? Ja.
Komisch, ich habe selten irgendwie öffentlich was gesagt zu Nelson Mandela. Ich war in Südafrika und politisch, aber international aktiv, aber erstaunlich.
Schön, dass Sie überrascht waren, schön, dass Sie uns überrascht haben. Die Antwort in der Redaktion, die wir getippt haben, wäre Bruno Kreisky gewesen, aber ja. Nelson Mandela ist ja gut. Sie wollen ein Recht auf ein analoges Leben. wenn ich Sie richtig verstanden habe. Für viele Menschen, weil Sie sagen, viele Pensionistinnen und Pensionisten können da einfach nicht mehr mit, die können jetzt im Leben einfach nicht mehr teilnehmen und das ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Wenn wir das jetzt auch in ein paar Sachen weiter überlegen, dann wollen Sie auch, dass in jeder Gemeinde in Österreich ein Bankomat steht. Mhm. Es gibt, so habe ich auch schon gemerkt, 2093 Gemeinden und 300 haben noch keinen Bankomat. Meine Frage an Sie, wer soll das bezahlen?
Ja, immer wird diese Frage gestellt, wer was bezahlen soll. Ich hätte mir gewünscht, dass sie öfters gestellt worden sind in den letzten Jahren, wo die Milliarden rausgeschossen worden sind, wenn wir über kleinere Beträge sprechen.
Und ich weiß, da gibt es ja meistens einen Beschluss dazu, ne? Ein Parlament für große Ausgaben. Und jetzt ist natürlich, wenn ein Politiker das vorschlägt, ist, glaube ich, eine legitime Frage, zu sagen,
wie wollen Sie das finanzieren? Bei den Covid-19-Förderungen gesehen, dann werden sie dann trotzdem intransparenter umgesetzt. Und gut, dass wir das aufgeklärt haben als Oppositionspartei. Aber ich mag auf die Frage zurückkommen. Also ich glaube, dass ein Recht auf eine Bargeldversorgung was Wichtiges ist. Mhm. Und wir reden über, eingebettet in dieser Bankomatversorgung, ja, über die Ausdünnung im ländlichen Raum, die die Sozialdemokratie auch jetzt dann fordert, Maßnahmen zu setzen. Und die Bargeldversorgung ist ein wichtiger Schritt. Weil was ist passiert in den letzten Jahren? Dass sehr viele Postfilialen zugesperrt haben, dass die Bankenfilialen zugesperrt haben, dass auch die Supermärkte gegangen sind und auch die Bargeldversorgung gegangen ist. Und dass man im ländlichen Raum auch keine Möglichkeit hat, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren und dass die Ärztinnen gegangen sind und dass das wie ein Teufelskreis ist, bis zum Wirtshaussterben. Und irgendwann muss man mal aufpassen, wo das enden soll. Und es gibt Menschen, die eh kein öffentliche Verkehrsmittel haben, die eh keinen Supermarkt haben, wo sie Bargeld auch abheben können. Das sagen ja manche, die nicht einmal eine Chance mehr haben auf ein Bargeld. Und ich glaube, das sind kleine Beträge und das weiß ich, weil ich natürlich auch verhandle mit den Banken und auch weiß, was Bankomaten auch kosten würde.
Und 15.000 Euro im Jahr sind jetzt
da. Ja, und wenn es viele Abhebungen gibt, schaut das wieder ganz anders aus. Man wird immer Ausrede finden, aber ich rede aus dem Respekt gegenüber Menschen am ländlichen Raum, dass sie ein Recht auf Bargeldversorgung haben. Aber die wichtigere Frage war eigentlich die Überschrift von Ihnen, Recht auf analoges Leben.
Zudem können Sie ganz, ich möchte noch zu der Bankomatfrage, weil meine Frage ist, wie wollen Sie das umsetzen?
Da kannst du also einfach Banken dazu verpflichten. Alles kann man gesetzlich machen und immer dann wird es schwierig, wenn man was für Menschen Kunden machen. Da warum sind das die Kunden?
Ja, wer zahlt das sonst?
Wir müssen einmal eins am Tisch bringen heute hier gemeinsam, dass die Banken jetzt in der Krise, wo wir alle die Teuerung eigentlich essen haben müssen, weil die Regierung unterlassene Hilfeleistung betrieben hat in der Teuerung, das ist noch die höfliche Formulierung, dass wir zeitgleich erlebt haben, dass der Bankensektor die Rekordgewinne ihrer Geschichte geschrieben haben. Über 14 Milliarden Euro Gewinne der Banken. Wir wissen auch, wie sie zustande gekommen sind, dass sie uns die sogenannte Einlagenfazilität, wo sie günstig Geld aus der Zentralbank ausbauen können, nicht an die Kunden weitergeben haben. Das heißt, wir haben höhere Überziehungszinsen für Menschen gehabt, die Stromnachzahlungen gehabt haben, mit der Miete im Rückstand waren und Hausaufgaben.
Also die Banken leben vom großen Zins.
Und gleichzeitig sie dann zu beschweren, wenn man sagt, okay, ihr habt eh Rekordgewinne gemacht, einen kleinen Teil dieser Gewinne, ihr werdet auch weiterhin viel Gewinne machen, aber einen kleinen Bereich, wie man da jetzt dann sieht, von den Summen auch der Bevölkerung zurückzugeben. Das steckt aber eigentlich dahinter.
Das schließt dann die nächste Frage an. Sie wollen auch einen verpflichteten Banktermin innerhalb von 2 Wochen. Das wollen Sie auch verordnen oder wie sollte das funktionieren?
Wichtig ist einmal, dass wir nachdenken, über was wir hier sprechen. Wir sprechen über Respekt, nicht nur gegenüber älteren Menschen, wenn man sagt, es muss eine Alternative zu dem Digitalzwang geben. Und das hat damit zu tun, dass es keine Filialen mehr gibt, dass man auf einmal Gebühren zahlen muss, wenn man zum Schalter gibt, wenn man einen Logschein aufgibt. Das ist eine Diskriminierung. Ich sage Ihnen ganz ehrlich was, wenn ich mit der Partnerbahn fahre und mir ein Ticket kaufe, dann bin ich froh, wenn ich Unterstützung auch meiner Tochter habe manchmal, weil es gar nicht so einfach ist, die richtige Zone, die richtigen Tarife
mit dem Wischen zu machen.
Und jetzt denken wir mal nach, wie beispielsweise die Situation für ältere Menschen ist, die völlig überfordert allein gelassen werden. Das heißt, ein Recht auf eine persönliche Bankbetreuung, das ist uns wichtig, aber auch ein Verbot von Gebühren. Ist doch ungerecht, wenn man gleichzeitig Milliarden Gewinne einfach die höchsten Gewinne der Geschichte, sie dann sozusagen dann auszulassen an den Kunden und ihnen das auch Respekt zu nehmen.
Sie wissen, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Wie wollen Sie das denn?
Ja, über Gesetze, Entschuldigung. Wir regeln mit Gesetzen, wie wir in diesem Land zusammenleben. Vorher werden wir, wenn es um das geht, dass man nie was verändern kann, dann braucht es auch keine politische Kraft. Ich bin angetreten, in dem Land Bedingungen zu verbessern, ganz konkret für ältere Generationen, dass sie ein Recht haben auf Bargeldversorgung, aber dass sie ein Recht haben auch auf eine kommunikative und eine gute Beratung, ohne dass Strafgebühren dafür zahlen müssen.
Also das heißt, für Banken, die sich nicht dran halten, wird es eine Strafzahlung geben?
Ja, es gibt ein Gesetz, wo man sich dran halten muss, so wie wir zwei sich an Gesetze halten müssen, gibt es halt einfach Gesetze. Und dieses Gesetz bringt eine Verbesserung. Also ich finde diese Diskriminierung, vor allem von Älteren, aber wie gesagt, nicht nur von Älteren, einfach für respektlos.
Und Sie sind guter Hoffnung, dass diese Strafzahlung dann nicht am Schluss bei den Kunden landet?
Ja, das kann man gesetzlich auch vorschreiben, dass sie nicht weitergegeben werden darf, logischerweise.
Ein weiteres ganz, ganz großes Thema sind natürlich die Pensionen. Das ist auch, was das Budget betrifft, ein Riesenthema. Mittlerweile wird jeder vierte Euro muss aufgewendet werden, 25 Milliarden, um dieses Loch zu stopfen. Jetzt ist die Frage, wie schaut da Ihre Zukunftsvision aus? Wie soll das weitergehen? Und vor allem, Sie mögen die Frage nicht mögen, aber Sie stimmen zu, wer soll das wie bezahlen in Zukunft? Weil wir sehen ja auch, dass die Lebenserwartungen steigen.
Ich mag die Frage schon sehr gern beantworten, wer das zahlen soll. Wir sind die Einzigen auch in diesem Wahlkampf, die ein konkretes Finanzierungsmodell vorgelegt haben. Nämlich mit einer Besteuerung beispielsweise der Superreichsten, mit der Rücknahme der Milliardengeschenke für die größten und reichsten Unternehmensbosse und Strukturen in diesem Land, um ein bisschen
das
mehr Gerechtigkeit
5,6
zu
Milliarden.
Ja, gleichzeitig haben wir vorgerechnet, dass wir 12,5 und 14 Milliarden auch mit 24 Punkten auch finanzieren, die sogar noch das Budget positiv bedienen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Regierung erlebt, die jetzt ein Budgetdefizit angeblich von 10 Milliarden Euro verursacht hat und die jetzt wieder mal so daran gehen, wie sie immer in Österreich daran gehen, dass wir machen die superreichsten Geschenke, wir senken wieder die Konzernsteuer, wir schießen 16 Milliarden raus für das und jenes und überhaupt keine Gegenfinanzierung für die Geschichten haben und dann soll es wieder die breite Masse der Bevölkerung zahlen, Stichwort Sparpaket. Und da habe ich eine Garantie abgegeben, dass wenn die Sozialdemokratie jetzt stärkste Kraft ist, dass wir das einmal ändern, einen Paradigmenwechsel, dass nämlich jetzt nicht diese Schulden, die andere, von denen andere profitiert haben, einfach abgewickelt werden, dass alle wieder Pensionskürzungen haben, dass es Kürzungen im Gesundheitsbereich gibt, dass es noch weniger Angebote im Bildungsbereich gibt. Das wird es mit der Sozialdemokratie nicht spielen. Das ist der Hintergedanke an einer fairen und einer progressiven Steuer, die in Österreich überfällig ist. Und so werden wir das finanzieren. Und bei den Pensionen.
Aber wie soll sich das ausgehen? Also Ihre Tochter wird oder hat sehr, sehr große Wahrscheinlichkeiten, dass sie 100 Jahre alt wird. Also das heißt, die Lebenserwartungen steigen und so weiter und so weiter. Ja. Es gibt zum Beispiel Dänemark, wenn Sie das kennen, da sind die Pensionen an die Lebenserwartungen geknüpft. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion, das ist einfach so. Und alle Menschen, die jetzt anfangen zu arbeiten, wissen, sie werden bis 74 arbeiten müssen.
Das ist das die Vision, so, die wir jetzt hier sozusagen Menschen mitgeben wollen?
Ich sage Ihnen, Visionen ist Ihr Thema. Die Frage ist, muss man da nicht zu einem gewissen Teil auch ehrlich sein, weil es sich so nicht mehr ausgeht.
Die Sozialdemokratie ist ehrlich. Nämlich die einzige Kraft, die sagt, es gibt einen Rechtsanspruch, dass wir mit dem Pensionsantrittsalter eigentlich ein gesichertes Pensionssystem haben. Das haben die letzten Studien bewiesen, dass das bis 2040 gesichert ist und das ist kein großes Problem auch für den Staatshaushalt anbelangt. Aber gleichzeitig, dass man eine Pension hat, von der man leben kann. Das gibt es ja Leute, die 40, 45 Jahre schwer arbeiten und das darf man nie aus dem Auge verlieren. Wir haben eine Situation in Österreich, wo ungefähr 30% nicht das Regelpensionsalter erreichen. Das heißt, meine politische Zielsetzung in diesem Land ist, dass Menschen einmal überhaupt gesund dieses Regelpensionsalter erreichen. Das heißt, dann mehr Steuereinnahmen, weil sie länger nicht aus einem längeren Krankenstand beispielsweise oder aus einer ausgebrannten Situation einfach in die Pension gehen, dass sie weniger Abschläge haben. Das hat mit Respekt zu tun. Diese Menschen zahlen jedes Monat ihren Beitrag. Die zahlen sich ja ihre Pensionen auch zum Teil selbst.
Das ist ein Umlagesystem.
Aber sie zahlen auch, wenn sie konsumieren gehen, ihre Steuern. Werden nicht gefragt, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie in die Gastronomie gehen, wenn sie Dinge kaufen, einfach Warengüter kaufen. Aber gleichzeitig müssen sie sich ja verlassen können, wenn sie ihren Vertrag erfüllen mit der Republik, dass sie Steuern zahlen, dass sie ein Anrecht haben auf eine gesetzlich gesicherte Pension.
Das ist der Vertrauensschutz, ne?
Und das ist ganz wichtig. Das muss man schon einmal Menschen auch mitgeben. Es hat eine Frage mit Respekt vor einem harten Arbeitsleben, dass irgendwann einmal gerade im schweren Bereich mit 45 Jahren genug ist.
Sie sagen, die Sozialdemokratie ist ehrlich? Die Sozialdemokratie in Dänemark ist auch ehrlich, die regiert das Land und die hat gesagt, das geht sich einfach nicht anders aus.
Ich bin nicht dafür, dass man sich immer an den schlechteren Dingen in dieser Welt orientieren. Die Österreich ist auch deswegen Österreich, auf das wir stolz sind, weil wir vorgegangen sind, weil wir einen guten Sozialstaat haben, weil wir gute Versicherungsleistungen haben, weil man nicht so wie in anderen Ländern prinzipiell für die Gesundheitsversorgung was zahlen muss und eine Privatversicherung braucht. Und wenn Sie mich über die Pensionen fragen, dann möchte ich noch einen Punkt bringen. Da sind ja manche Länder auch von anderen politischen Parteien hier als Vorbild gesehen worden, weil die halt Pensionen haben, die sehr stark am Kapitalmarkt orientiert wurden. Und jetzt mag ich die Leute nicht fragen, nämlich die Pensionistinnen und Pensionisten, was sie von dieser Orientierung vorgestern gehalten haben, wo auf einmal ihre Pension 20-30% über die Nacht weniger war, obwohl sie 45 Jahre sich eigentlich darauf verlassen wollten, dass sie eine Pension haben, von der sie leben kann.
Also das ist die Sozialdemokratie. Schweden ist auch ein guter Sozialstaat.
Das ist Schweden, was ich gerade erzählt habe.
Und hat aber die Hälfte der Staatsverschuldung von Österreich. Kommen wir ganz kurz zu den Koalitionen.
Zum Tag nach Pensionisten weniger, die keine Pension
kommen haben. Wir zum Tag nach der Wahl, kommen wir zu den Koalitionen, kommen wir zum Wahlkampf. Finden Sie es persönlich gut, als Freund und Fan der Demokratie, dass Dominik Vlasny mit der Bierpartei antritt?
Finde ich jedem sein Recht zu kandidieren. Jeder, der sich zutraut, soll das machen. Man muss Unterstützungserklärungen bringen, das ist geschehen und somit hat man das Recht zu kandidieren. Ich sehe das als Mitbewerb. Ich konzentriere mich auf die Sozialdemokratie und mag als Erster durch das Ziel gehen, weil ich Regierungsverantwortung als Bundeskanzler übernehmen mag, wäre endlich einmal aufbrechen will, raus aus dieser Mangelverwaltung, die wir haben im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Alles schlechte Wirtschaftsdaten, die schlechtesten, die wir sozusagen in der Bilanz BIP pro Kopf gehabt haben in einer Regierungsperiode seit 1945. Kann man sich gar nicht vorstellen, was wir da für eine desaströse Show haben. Ich mag endlich die Bedingungen verbessern. Deswegen Ihre Frage, konzentrieren wir auf die SPÖ.
Sie finden Dominik Vlasny gut und gut, dass er antritt. Ihr Bundesgeschäftsführer hat das ein bisschen anders gesehen, nachdem er bei uns im Gespräch war. Hat er gesagt, außergehende Lehre hätte der Bierparteichef natürlich inhaltlich nichts anzubieten. Der gestern offenbarte völlige Ahnungslosigkeit bei dem Auftritt.
Bundesgeschäftsführer-Aussage, würde ich sagen. Aber er hat es inhaltlich bewertet. Und das ist das, was, glaube ich, alle mitverfolgt haben oder gelesen haben und ich selber auch so mitbekomme. Es ist halt wenig Substanz jetzt noch da, dass man weiß, was man kriegt. Und ich mache ein anderes Modell. Ich arbeite jetzt, wie Sie wissen, mit aller Expertise. Ich habe, glaube ich, 600 oder 700 Expertinnen. Ob das jetzt dann Pflegerinnen, die am Bett sind, die mit uns mitarbeiten, ob das Gesundheitsökonomen sind, ob das Bildungsexpertinnen sind, einfach versammelt, um Österreich die beste Expertise auch programmatisch zu gehen. Das ist eine Menge Arbeit. Wir kümmern uns ja um kleinere Bereiche. Beispielsweise bei Menschen mit Behinderung, dass sie kein Taschengeld mehr kriegen, sondern dass sie echten Lohn und Gehalt kriegen, wenn sie auch arbeiten gehen. Und viele andere Bereiche, die mengenmäßig manchmal nicht am Schirm sind, in der Politik wenig Diskussionen spielen. Aber da braucht es jetzt endlich ein umfassendes Programm. Das ist wahrscheinlich die Bewertungsgrundlage meines Bundesgeschäftsführers bei Dominik Vlasny, wo das halt nicht da ist, dieses dichte Programm, um Österreich zu verändern.
Umsetzen können Sie Ihre Ideen und Ihre Pläne allerdings nur in einer Regierung, in einer Koalition. Das ist die Lieblingsfrage, ich weiß, an alle Spitzenpolitiker vor der Wahl, die Wunschkoalition. Aber ich lese in den Zeitungen, das ist alles anscheinend schon ausgemacht, mit der SPÖ und mit den NEOS. Lesen Sie das auch oder hören Sie das auch?
Es gehört zu den größeren Blödsinnigkeiten einfach und ist einfach ein Teil von Falschmeldungen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wer es erfunden hat, ist
also Sie werden nicht Sozialminister der nächsten Regierung.
FPÖ-Funktionär, der wird schon seinen Grund hat, warum er eigentlich davon ablenkt, dass wir sehen, dass natürlich Schwarz-Blau einfach, wenn es eine Stimmenmehrheit gibt, zusammengehen werden. Das ist der Fakt in Österreich. Und ich bin angetreten, das zu verhindern, indem, dass ich sage, das muss man unserem Land ersparen. Und wenn Sie mich nach meiner Wunschkoalition fragen, ja, dann wird sie die erst stellen, nachdem das Wahlergebnis da ist. So gehört das gemacht, jetzt gehört gewählt und dann gehört verhandelt. So ist das demokratische Prinzip. Wunschkoalition wäre Alleinregierung, dann könnte schnell Bedingungen in diesem Land verbessern.
Das könnte sich möglicherweise zumindest diesmal noch nicht ausgehen. Ja. Aber wenn Sie mal einfach so das Gedankenexperiment mit ÖVP und NEOS, ist das eine Sache, die für Sie vorstellbar ist? Weil im Umgekehrten, also FPÖ, also auch ohne Kickl ist nicht vorstellbar, ne?
Na, also die FPÖ nimmt sie raus aus diesen Geschichten. Ich meine, schauen wir mal, was sie für Kultur, was sie für Sprachkultur, was sie für Affinität hat zu extremistischen Gewaltkräften in diesem Land.
Dass die FPÖ rechtsextrem.
Demokratische, sie ist antidemokratisch in dem Sinne wie Demokratie, Sozialdemokratie.
Aber ist sie stolz, rechtsextrem, würden Sie sagen?
Könnte man definieren. Ich glaube, es gibt 17 Definitionen von rechtsextrem, aber es ist bestätigt, dass man die FPÖ als rechtsextrem bezeichnen darf. Und das wird einen Grund haben. Ja, als Vorsitzender der FPÖ wahrscheinlich schwierig, sie da rauszunehmen. Aber ich mag einmal was sagen, was die FPÖ anbelangt. Sie nimmt sie selber aus dem Spiel und wir haben in diesem Land so Errungenschaften, auf die wir stolz sind. Das ist die Demokratie, das sind unsere Rechtsstaatsinstanzen. Ich bin froh, dass wir auch Justiz haben, die halbwegs funktioniert, auch wenn sie sehr ausgehungert wird und manchmal über politische Spielchen, wie wir es erlebt haben, auch geschwächt wird, die unabhängig eigentlich ist und das müssen wir schützen. Wir haben unabhängige Medien und die Vorstellungen der FPÖ sind Rechte einzugreifen, nämlich Medienfreiheit wegzudrängen, dass niemand jeder alles sagen und schreiben darf, dann einfach die Justiz zu schwächen, beispielsweise aber auch persönliche Freiheitskräfte, Stichwort bei Frauen, über ihr Selbstbestimmungsrecht einfach einzugreifen und das ist nicht mein Bild. Ich bin Vertreter einer Partei, die diese Demokratie zweimal unter größten Einsatz und sehr vielen Opfern aufgebaut habe. Und diese Demokratie gilt es zu schützen. Das ist das, was Österreich ausmacht, auf das wir als Patrioten stolz sind in diesem Land, auf diese österreichische Demokratie. Da darf man nicht spielen damit. Und das beschuldigt sozusagen auch die ÖVP, die eigentlich mit ihrer FPÖ-Kokettiererei hier spielt, mit einer der wichtigsten Systeme, mit der wichtigsten Struktur Österreichs.
Ich darf Sie bitten, dass Sie noch ganz ein bisschen bei uns bleiben. Wir schauen ganz kurz zu unserer Kollegin Gundula Geiginger. Auf Puls 24 geht es nämlich jetzt gleich weiter mit einer Analyse des heutigen Sommergesprächs. Und Gundula, du bist schon im Studio, sehe ich. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Nicht nur ich bin schon im Studio, auch Christoph Haselmeier steht schon an meiner Seite. Wir sind quasi schon bereit, um gleich die Puls 24 Zuseher-Innenbefragung auszuwerten. Das ist der erste Teil unserer großen Analyse. Und im Anschluss diskutieren dann Julia Herr von der SPÖ, Sigrid Maurer von den Grünen, außerdem die Kurierherausgeberin Martina Salomon und der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak. Wie schon angesprochen, nur auf Puls 24 und auf Join. Also wenn Sie jetzt noch auf Puls 4 dabei sind, sind Sie herzlich eingeladen, rüberzuschalten zu uns.
Andreas Babler zu Gast heute in den Puls 24 Sommergespräch. Meine Abschlussfrage an Sie. Sie haben ja Pläne vorgelegt, was Sie alles verändern wollen. Das kostet alles in vielen Bereichen sehr, sehr viel Geld. Jetzt könnten manche die Idee haben oder sagen, das wirkt ein bisschen so, als kämen Sie in ein Lokal und sagen Lokalrunde für alle. Und das applaudieren Ihnen auch alle. Nur alle, die applaudieren, werden es am Ende selber zahlen müssen.
Das ist der Weg der ÖVP mit dem selber zahlen. Das war bei der Teuerung so, das soll ja allein nicht kosten worden sein. Das ist die ÖVP und die anderen Parteien, die immer Wahlzuckerl versprechen, aber nie über Finanzierung sprechen. Und wenn man jetzt nachverfolgt hat in den letzten Monaten, all das, was die Sozialdemokratie vorgeschlagen hat, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sprich auch nachzudenken, beispielsweise in der Pflege einen harten Job, dass man auch bei der Arbeitszeit mal schaut, dass die Leute auch wieder eine Chance haben, in den Beruf zu kommen, dass man Leute nicht verliert in der Pflege, sondern für zukünftige Leute auch attraktiver wird, den Pflegeberuf zu ergreifen, auf einmal mehrheitsfähig, mit relativen Mehrheiten noch ein Jahr. Die Vermögensbesteuerung mit Mehrheiten bis zu 70%, die die Sozialdemokratie unterstützen. Die Bildungsdebatte, die ich aus der Kinderrechte-Sicht zum ersten Mal neu formuliere, dass Kinder einen Rechtsanspruch haben auf die besten Pädagoginnen, auf der Schule ohne Druck, viel größere Debatte, dass wir auf einmal diese Republik auch von der Mehrheitsmeinung verbessert haben und das müssen wir jetzt auch politisch ins Ziel bringen. Das ist meine Aufgabe. Ich mag in dem Moment, wenn jemand in der Wahlzelle steht, einfach, dass jemand auch denkt, in dem Moment, wenn man SPÖ ankreuzelt, man stärkt sich selber, man stärkt die Zukunft seiner Kinder und man stärkt seine Sicherheit im Alter.
Herr Babler, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Das Glas Wasser haben Sie sich verdient. Vielen Dank
für das nette Gespräch.
Herzlichen Dank. Dankeschön.